Deutschlandfunk.
Acht Uhr, die Nachrichten. Bundeskanzler Kohl hat die Arbeitnehmer in Deutschland zu einem mehrjährigen Verzicht auf Lohnerhöhungen aufgefordert.
Deutschlandfunk, Informationen am Morgen.
Im Studio immer noch für Sie, Elke Durak, einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Und 12 Minuten ist es. Ich möchte mich jetzt unterhalten mit dem Leiter des Berliner Instituts für Antisemitismusforschung, Wolfgang Benz, und danach mit Rainer Eppelmann, dem Vorsitzenden der CDA und dem ehemaligen Pfarrer in der DDR. Darum geht es. Wir wollen sprechen über Ursachen und Folgen rechtsradikaler Gewalt hier in Deutschland. Drei Meldungen der vergangenen 24 Stunden will ich an den Beginn dieser Gespräche setzen. Brandenburgs Innenminister Alwin Zierl befürchtet, dass sich die rechtsextremistische Szene im Land umformiert und rechte Schlägertrupps von Intellektuellen aus dem Medienbereich übernommen werden. Das ist die eine. Die zweite. In Berlin ist ein führender Neonazi, 25 Jahre alt, wegen verfassungsfeindlicher Propaganda und Volksverhetzung zu einem Jahr Haft ohne Bewährung verurteilt worden. Und schließlich die dritte. Deutsche Neonazis haben ihre Anhänger für den 1. März zu einer Demonstration in München aufgerufen gegen die Ausstellung Vernichtungskrieg, Verbrechen der Wehrmacht von 1941 bis 1944. Herr Benz, guten Morgen erst einmal. Und die Frage, ist das eine überraschende Entwicklung für Sie?
Nein, das ist keine überraschende Entwicklung. Und die Entwicklung ist auch nicht besonders dramatisch.
Wieso nicht besonders dramatisch?
Wir reagieren ja immer auf die aktuellen Meldungen und verlieren dabei die Trends aus den Augen. Nach dem Trend geht es den Rechtsextremisten, den organisierten Ideologen im Augenblick ziemlich schlecht. Sie sind weitgehend von der Bildfläche verschwunden, sie sind kriminalisiert, sie standen vor Gericht und sie sind im Gefängnis.
Das heißt, Sie halten das, was der brandenburgische Innenminister so formuliert hat, für etwas übertrieben?
Ich halte das für aus dem falschen Blickwinkel formuliert. Ich glaube, wir müssen ganz deutlich zwei Sachen unterscheiden. Wir müssen Gewalt auf den Straßen, die Ausdruck von sozialem Stress und sozialer Frustration ist, auseinanderhalten von borniertem ideologischem Nazi- oder Neonazitum.
Das heißt, dieser Vergleich, der oft angestellt wurde in den letzten Tagen angesichts der hohen Arbeitslosenzahlen zu 1933, der ist falsch.
Ja, dieser Vergleich ist falsch. Das ist nur so schön dramatisch, wenn man immer sagen kann, insbesondere auch im Ausland, Hitler steht wieder vor den Toren. Man nimmt da aber nur ein einziges Moment, das Hitler damals zur Macht verhalf, in den Blick, nämlich die Arbeitslosigkeit. Und man verkennt dabei, dass die ganze übrige Ausgangssituation vollständig anders ist, als sie 1933 war. Wir haben eine stabile und demokratische Presse, die gab es damals nicht, sondern die Mehrheit der Presse war damals interessiert daran, die Demokratie in Grund und Boden zu schießen. Und wir haben ganz fraglos in der Mehrheit der Bevölkerung ein gefestigtes demokratisches Bewusstsein. Und das gab es damals auch nicht.
Unsere Demokratie ist stabil und wird Belastungen standhalten. Nun nehmen aber, Herr Benz, die Belastungen zu, die wirtschaftliche Lage sehr vieler Menschen, Familien und damit auch Jugendlicher ist ziemlich schlecht.
Die wirtschaftliche Lage ist so schlecht wie selten zuvor und entsprechend schlecht ist das soziale Klima, gar keine Frage. Nur soll man das jetzt nicht in der ersten Angst ideologisch aufladen und sagen, Hitler kommt wieder und alle diese jugendlichen, fehlgeleiteten Menschen und auch die Idioten, die gröhlend und voll Bier durch Magdeburg ziehen, um ein Objekt ihrer Feindseligkeit zu finden, das seien alles Nazis, die irgendeinen Rückhalt in der Bevölkerung haben. Das ist ein Problem von Jugendgewalt und das ist in allererster Linie eine Aufgabe für Streetworker, für Sozialpolitiker und für eine gut ausgebildete Polizei.
Und für die Politiker in Bonn, was bleibt für die?
Für die Politiker in Bonn bleibt die Hausaufgabe, wie immer, die sozialen Verhältnisse zu verbessern und zu stabilisieren.
Und wie schwierig muss die soziale, gesellschaftliche Krise werden, dass es vielleicht doch zum Ausbreiten von Gewaltideologien kommt?
Das wissen wir nicht. Wir haben nur im Augenblick das Phänomen, dass wir eine Arbeitslosigkeit haben wie nie zuvor seit 1945, also eine extrem belastete soziale Situation, und dass der organisierte und ideologische Rechtsextremismus, also die Leute, die die Rezepte Hitlers oder etwas Ähnliches als Heilslehren verkünden, ganz geringfügig und ganz klein am Rande der Gesellschaft sind. Und wir dürfen doch nicht für jeden Jugendlichen, der die Faust zum Rekt oder den Hitlergruß anbringt oder irgendeine Nazi-Phrase grölt, für einen Rechtsextremisten und für einen Neonazi halten. Das ist ja der erste Fehler, den sehr viele Politiker dann in der ersten Not, und weil sich das so gut dramatisch darstellen lässt, machen.
Wir wollen uns daran nicht beteiligen, Herr Benz, und wir lassen diesen Vergleich weg. Was bleibt, ist aber doch ein dumpfer Nationalismus an den Stammtischen, der vielleicht noch zunimmt, in dem Maße, wie die Arbeitslosigkeit zunimmt, also die latente und auch geförderte Ausländerfeindlichkeit oder Fremdenfeindlichkeit. Der Ausländer nimmt mir den Arbeitsplatz weg, mir, meinem Vater, meiner Mutter. Das ist doch aber geblieben.
Das ist geblieben, und das gab es immer, und ich fürchte, das wird es auch immer geben. Aber die Luft über den Stammtischen ist das eine. Und das, was öffentlich artikuliert werden kann und mit Beifall artikuliert werden darf, das ist etwas anderes. Das heißt, wir müssen unsere demokratische Kultur natürlich gegen die Stammtische verteidigen. Wir müssen uns von denen aber auch nicht ängstigen lassen.
Dankeschön zunächst einmal. Dies war Wolfgang Benz, der Leiter des Instituts für Antisemitismusforschung an der TU in Berlin. Mitgehört hat Rainer Eppelmann. Nein, mitgehört hat nicht, wird mir gerade gesagt, Herr Eppelmann wird in diesem Augenblick angerufen. Wir hoffen, dass wir Ihnen die telefonische Verbindung gleich herstellen können. Nun also steht die Verbindung zu Rainer Eppelmann. 10 Minuten vor 8:30 ist es geworden. Rainer Eppelmann, Sie wissen, es ist Vorsitzender der CDA. Er war Pfarrer in der DDR. Er kennt also junge Leute im Osten Deutschlands, zumindest aus der alten Zeit. Herr Eppelmann, in Mecklenburg-Vorpommern begann der Prozess gegen die Schläger des Sommers auf dem Campingplatz. In Magdeburg schlugen Skinheads einen jungen Punk tot. Nur zwei der letzten Beispiele. Es scheint so, dass insbesondere in Ostdeutschland junge Männer, sind es ja meistens, gewaltbereiter sind als die im Westen der Bundesrepublik, dass sie sehr viel brutaler vorgehen. Zunächst einmal, stimmt das Bild oder wird da übertrieben?
Ich glaube, dass das Bild in zwei Stellen schon nicht stimmt. Einmal, wenn ich das richtig sehe, sind seit gestern auch Mädchen vorgerichtet. Da stehen also nicht bloß Männer, die haben also offensichtlich auch Geräte in der Hand gehabt, mit denen man schlagen konnte.
Auf dem Campingplatz.
Und wenn ich das richtig sehe, sind gerade von dem konkreten Beispiel, von dem Sie jetzt erzählt haben, dass Jugendliche aus Mecklenburg-Vorpommern und aus Nordrhein-Westfalen gewesen. Also das waren nicht nur welche aus Nordrhein-Westfalen, aber davon mal unabhängig. Ich glaube, dass das nicht geschlechterspezifisch ist, wobei es allerdings im Normalfall so aussieht, dass der Junge eher dann auch was in der Hand nimmt und zuschlägt, als dass das Mädchen macht. Und für meinen Eindruck, wenn man sich eine Statistik anschaut, was Gewaltbereitschaft angeht, egal jetzt mal ob links oder rechts oder ob überhaupt politisch oder scheinbar politisch motiviert, dann sind die Jugendlichen in den alten Bundesländern, glaube ich, nicht so viel anders als die in den neuen Bundesländern. Das, was uns so ins Auge als erstes springt, ist, dass es überhaupt sowas gibt in den neuen Bundesländern, weil es das über viele, viele Jahre eben nur in Westdeutschland gegeben hat, aber eben nicht in der DDR, weil da die Art der Polizeikontrolle so groß gewesen ist, dass das eben nicht möglich gewesen ist. Die DDR war eben auch ein Polizeistaat.
Oder war es damals einfach nur unterdrückt worden?
Na, das meine ich damit. Erstmal hat man ja keinen Baseballschläger gehabt. Und zweitens, das Netz der Polizei vor Ort wünscht sich ja heute manche auch wieder, was ich gut verstehen kann, ist sehr viel enger geflochtener gewesen, als das heute ist. Heute muss man sich ja schon Mühe geben, wenn man mal einen Polizisten sehen will. Bei uns in der DDR ist der Polizist gegenwärtig gewesen. Das hat natürlich auch einen geschüchtert.
Und abseits vom Polizeistab gab es auch die Erziehung zum Antifaschismus.
Ja, na, nun glaube ich, das Gleiche gilt für gesamtdeutsche Schulen. Das ist kein besonderes Prä gewesen für die Schulen in den neuen Bundesländern. Gerade als ein Mensch, der jetzt in der zweiten Legislaturperiode auch in der Enquetekommission zur Aufarbeitung von DDR-Geschichte arbeitet, weiß ich, dass dieser Antifaschismus auch funktionalisiert worden ist, dass er ausgenutzt worden ist. Das Reagieren der heutigen Jugendlichen, die sind ja vom Alter her noch in der Deutschen Demokratischen Republik geboren worden, wenn sie also Jugendliche aus den neuen Bundesländern sind, ist nicht, grundsätzlich nicht anders gewesen in ihrem Denken, in ihrem Fühlen und in ihrem Verhalten, als das bei den Jugendlichen in den alten Bundesländern gewesen ist. Ich glaube, das ist eben ein Stück der Prä der Jugend, dass sie nicht in jeder Sekunde wie ein Schachspieler sich genau überlegt, was passiert, wenn ich das mache, was kann sich daraus entwickeln, dass sie das erst lernen müssen. Und da probieren sie sich im gegenwärtig in ihrem Alter dennoch aus, sich in, lassen Sie mich das so salopp mal sagen, in die Schuhe des anderen zu stellen, dass dem das wehtut, dass der da Angst hat und.
Eine normale Jugendentwicklung, Herr Eppelmann?
Na, als normal würde ich sie nicht bezeichnen wollen, weil da Konflikte, die da sind, entweder mit sich selber oder auch mit der Umwelt, in der man lebt, gewalttätig ausgetragen werden. Aber das gibt es ja auch bei Erwachsenen. Wenn wir uns mal die Geschichte der Deutschen angucken, da werden wir immer wieder feststellen, dass auch Erwachsene gewaltbereit sind. Die sind an der Stelle eben vielleicht bedachter oder auch feiger als die Jugendlichen. Denn es gibt ja so manchen Erwachsenen, ich denke an Bilder in einer anderen Stadt, in Brandenburg, wo man die Bilder gesehen hat, wo die Erwachsenen an Fenster lagen und zugeguckt haben. Entweder schweigend oder sogar mit Sympathie. Die haben also durch ihr Verhalten zum Ausdruck gebracht, ich sage es jetzt mal ganz vorsichtig, dass das, was ihre Kinder da getan haben, sie nicht so tief erschrocken hat. Es hat natürlich auch die gegeben, die darüber erschrocken gewesen sind. Man muss ja auch sagen, es gibt viele, viele Jugendliche, selber mein Vater von 5 Kindern, die kämen nie auf den Gedanken, sowas zu machen. Es hat also immer auch ein Stück was mit den Erwachsenen zu tun, die sich um diese Kinder kümmern, die oder nicht um sie kümmern.
Genau, und da will ich ansetzen, Herr Eppelmann, Sie haben das Umfeld angesprochen, die Eltern angesprochen. Welche Rolle spielt Ihrer Meinung nach die doch recht hohe Arbeitslosigkeit?
Ja, im Einzelfall kann ich mir gut vorstellen, dass Entschuldigung, einer sagt, alles scheiße, habe ja sowieso keine Perspektive. Ich sehe, die anderen gelten was, die eine Lehrstelle haben, die eine Arbeitsstelle haben, die Geld verdienen, die sich was leisten können. Man sieht ja jetzt auch so vieles, was man sich gerne kaufen möchte, was man gerne haben möchte. Und ich kann da nicht mitmachen, weil ich keine Lehrstelle habe oder nicht so gut mitmachen, weil ich arbeitslos bin und eben nicht so viel verdiene, wie diejenigen, die arbeiten gehen können. Aber alle Statistiken weisen aus, dass man nicht sagen kann, dass die Jugendlichen, die arbeitslos sind, gewaltbereiter sind als Jugendliche, die Arbeit haben. Zum Glück ist das nicht so.
Herr Eppelmann, nun hat der Bundeskanzler gerade wieder, er hat es ja wiederholt, aufgefordert, angesichts der hohen Arbeitslosigkeit in Deutschland, der Notwendigkeit zum Sparen an allen Ecken und Enden, er hat also dazu aufgefordert, auf Reallohnerhöhungen zu verzichten, ja, weil die Einschnitte, sie seien ja doch nicht so bemerkenswert. Glauben Sie, dass das im Osten auf offene Ohren stößt?
Ja, bei uns ist es gefühlsmäßig natürlich viel, viel schwieriger, keine Frage. Wir haben ja 35 Jahre lang, die allermeisten von uns, mit dem Blick nach Westen gelebt. Mit der tiefen Sehnsucht, eigentlich möchte ich, dass es mir genauso gut geht wie denen in Köln oder Düsseldorf oder Hamburg. Denn ich bilde mir ein, wenn ich die gleichen Möglichkeiten hätte, könnte ich auch genauso viel leisten und mir dann auch genauso viel leisten. Und nun kriegt man gesagt, mit dem Wettlauf möglichst schnell den gleichen Lebensstandard zu haben, möglichst genauso viel zu verdienen wie die in Düsseldorf oder Köln ist nicht. Das muss alles ein bisschen gebremster werden, weil wir schon viele, viele Jahre über unsere Verhältnisse erlebt haben. Das, glaube ich, ist zunächst erstmal gefühlsmäßig für uns schwieriger zu packen als für die Altbundesrepublikaner, die eben über viele, viele Jahre schon auf dem allerobersten Niveau gelebt haben. Aber erfreulicherweise haben wir ja auch nicht nur im Bauch und Herz, sondern im Kopf. Und auch die Ostdeutschen sind in zunehmendem Maße wie die Westdeutschen dabei zu begreifen, da ist was dran. Wir haben uns tatsächlich als Gesellschaft viele Jahre mehr geleistet, als wir insgesamt geleistet haben.
Tragen Sie dies mit, Sie als CDA-Vorsitzender, oder haben Sie einen anderen Vorschlag oder einen ergänzenden?
Nein, einen anderen Vorschlag kann ich ja nicht haben. Die Aussage stimmt tatsächlich, die ist 1972 vom Club of Rome schon gemacht worden. Und zwar damals in Richtung Westen und Osten der Industrienation. Ihr lebt über eure Verhältnisse. Und wir sind jetzt, wir haben das immer wieder verdrängt, haben die Konsequenzen, die daraus rein theoretisch hätten entstehen müssen, vor uns hergeschoben. Und wir sind es jetzt eben leider, die es uns trifft, die jetzt die Konsequenzen tragen müssen. Und wir tragen das, wenn wir es jetzt nicht machen, das muss man auch noch dazu sagen, wenn wir es jetzt nicht machen, wird die Last für die Jugendlichen, von denen wir anfangs geredet haben, immer größer. Es ist also auch im Interesse unserer Kinder und Enkelkinder, dass wir jetzt tatsächlich Konsequenzen ausziehen. Es muss eben bloß auf eine möglichst gerechte Art und Weise passieren.
Rainer Eppelmann, Vorsitzender der CDA und ehemals Pfarrer in der DDR. Ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses Gespräch.
7.52 Uhr, 8 vor 8. Wir kommen zur Reportage im Deutschlandfunk. Wenn immer noch viele junge Leute in der Bundesrepublik vergeblich nach einer Lehrstelle suchen, dann liegt es nicht nur am Angebot. Häufig nämlich, so klagen viele Arbeitgeber, fehlt es den Bewerbern auch an der nötigen Qualifikation. Tatsächlich haben sich viele Lehrberufe in den letzten Jahren erheblich verändert und damit auch die Anforderungen, die an die angehenden Auszubildenden gestellt werden. Der Kollege Ludger Koch hat sich in zwei Betrieben umgesehen und nachgefragt, was sich bei der Ausbildung verändert hat.
Die Kölner Niederlassung eines deutschen Autoherstellers. In der Ausbildungswerkstatt montieren Jugendliche das verkleinerte Modell eines Lastwagens. Die meisten Teile sind nicht vorgefertigt, die jungen Leute stellen sie selbst her. Der 19-jährige Arne kennt sie ja.
Gestern zum Beispiel war ich an der Drehmaschine, da haben wir dann aus Rundstellen die Achsen gedreht für diesen LKW. Anfangen tut das allerdings alles eher mit schlichter Handarbeit, sprich mit Feilen. Der wird dann aus grobem U-Stahl, der langsam bearbeitet wird, werden zum Beispiel eben die Radkästen gefertigt. Dann werden aus ebenfalls Rundstellen die Auspuffrohre gedreht und so weiter, die Schrauben für die Radbefestigungen.
Arne Kenzia lernt im ersten Jahr Automobilmechaniker. Die Lehre dauert 3,5 Jahre. Die Ausbildung wurde 1987 neu geordnet. Zuvor hatten Experten der Arbeitgeber und Gewerkschaften lange Zeit beraten, welche Kenntnisse den Jugendlichen künftig in den Betrieben vermittelt werden sollen. Durch eine Verordnung des Gesetzgebers trat dann ein neuer Rahmenlehrplan bundesweit in Kraft. Seitdem beginnt die Ausbildung mit dem sogenannten Grundlehrgang Metall. Die Berufsanfänger lernen beispielsweise Fräs-, Dreh- und Fügetechniken. Ziel ist es, so vor allem eine größere Flexibilität und Mobilität der jungen Automobilmechaniker zu erreichen, damit sie später bei Bedarf auch an einem anderen Arbeitsplatz eingesetzt werden können. Der Ausbildungsleiter des Kölner Fahrzeugbetriebes, Emil Kriechel, nennt weitere Merkmale des heutigen Lehrplans.
Es sind traditionelle Inhalte herausgefallen, wie Schmieden, Warmbehandeln von Stählen etc. und hat neue Technologien und neue Arbeitsmethoden mit eingeführt, so beispielsweise die Arbeitsplanung, das selbstständige Planen, Steuern und Kontrollieren der eigenen Arbeit.
Ein großer Kabelhersteller beschäftigt in Köln derzeit etwa 60 Auszubildende. Viele von ihnen lernen Industriemechaniker. Früher hieß dieser Beruf Betriebsschlosser. Seit der Neuordnung im Jahre 1991 steht die Steuerung moderner Fertigungsmaschinen im Mittelpunkt. Ausbilder Udo Müller.
Die taucht überall in jeder Halle, in jeder Produktionsmaschine auf. Und unsere Industriemechaniker müssen nun schließlich diese Produktionsanlagen instand setzen, instand halten und vorbeugende Instandhaltung betreiben. Und es ist unumgänglich, dass wir diese Steuerungstechniken, die jetzt festgeschrieben sind, auch prüfungsrelevant sind, beibringen. Wir haben sie schon beigebracht, bevor sie prüfungsrelevant wurden. Wir bringen diese Steuerungstechnik oder bilden in diesen Techniken aus seit 1975.
Die jungen Industriemechaniker sollen vor allem dafür sorgen, dass es nicht zu längeren Produktionsausfällen kommt. Die Arbeit ist also mit viel Verantwortung verbunden. Kein Wunder, dass mit der Neuordnung auch die Abschlussprüfung erweitert und verschärft wurde.
In der praktischen Prüfung musste man in den alten Berufen in 13 Stunden irgendeine maschinelle Baugruppe erstellen, montieren und das war's dann. Heute sieht das etwas anders aus. Heute gliedert sich solch eine praktische Prüfung beim Industriemechaniker zum Beispiel in 4 verschiedene praktische Teile. Das einmal diese Baugruppe wiederherzustellen, aber dann nicht in einer 13-stündigen Zeit, sondern in einer 5-stündigen Zeit. Dann erscheint da ein zweites Prüfungsstück. Das ist eine elektrotechnische Baueinheit. Die besteht aus 2 Zylindern meinetwegen und 3-4 Relais, die elektrisch also angesteuert werden. Die sind 2 Stunden zu erstellen.
Des Weiteren müssen die Auszubildenden an Arbeitsproben Fehler erkennen und beheben. Damit sie die Prüfung bestehen, werden ähnliche Aufgaben vorher in der Ausbildungswerkstatt geübt. Der 20-jährige Matthias Schneider und 2 Kollegen untersuchen beispielsweise gerade ein Zahnrad- und Kurbelgetriebe. In einer Woche müssen die Prüfungskandidaten zeigen, was sie im Betrieb gelernt haben.
Und dann wollen wir jetzt rausfinden, ob ein Teil in diesem Betriebe jetzt fehlt, wenn wir das auseinanderbauen, wie so ein Zahnrad zum Beispiel. Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, weil die Prüfer werden da auch bewusst Fehler einbauen. Das heißt zum Beispiel so ein Zahnrad einfach beschädigen. Ne? Das heißt jetzt hier so eine Zahnflanke hier mit Meißel kaputt hauen oder so. Und das müssten wir dann erkennen. Ne? Ob wir jetzt also sagen können, so, das ist jetzt nicht in Ordnung, das Zahnrad, so wäre Fehler Nummer 1.
Während diese künftigen Industriemechaniker an einer hölzernen Werkbank mit Hilfe einer technischen Zeichnung üben, befassen sich in einem anderen Raum zwei Jugendliche mit einem Computer. Das Gerät steuert Roboter. Der Auszubildende Mark Renn lernt Energieelektroniker.
Zum Beispiel in der Autoindustrie, da können jetzt jede Vorgänge, die immer wiederholt werden, ständig wiederholt werden, könnten dadurch ersetzt werden.
Einige Auszubildende sind nur kurze Zeit in dem Großunternehmen, weil sie die Lehre in kleineren Handwerksbetrieben absolvieren. Die sind allerdings mitunter nicht so ausgestattet, dass die Meister den jungen Leuten alles beibringen können, was der Lehrplan vorschreibt. Die Azubis müssen beispielsweise auch spezielle Schaltgeräte bedienen können. Kleine Betriebe haben aber oft kein Geld, um diese Geräte anzuschaffen. Ausbilder Udo Müller.
Solche Geräte stehen hier zum Beispiel abrufbereit an der Wand. Da kostet so ein ausgerüsteter Koffer etwas über 2.100 D-Mark. So, und wenn man jetzt 5 Auszubildende hat, dann sind das schon gleich etwas über 10.000 D-Mark. Nur allein, um die Prüfung abwickeln zu können. Und diese Ausbildungsinhalte vermitteln wir nun in unserem Haus für kleinere Betriebe.
Nicht nur die Ausstattung, sondern auch der Lohn ist bei den Ausbildungsbetrieben nicht einheitlich. Eine Tatsache, die viele Lehrlinge, besonders im Kraftfahrzeuggewerbe, seit langem ärgert.
Reicht für ein paar Schuhe und ein paar Unterhose. Netto kommen so ein bisschen mehr als 600 Mark raus.
Es gibt aber auch andere Betriebe, die kriegen wesentlich mehr. Die Niederlassung von Mercedes-Benz, die Niederlassung BMW, Niederlassung Ford, die machen das alle. Alle, die in der Niederlassung arbeiten, bekommen mehr Geld.
Der Ausbildungsleiter einer dieser Niederlassungen, Emil Kriechel, nennt den Grund für die unterschiedliche Bezahlung.
Sie müssen unterscheiden zwischen Betrieben, die der Handwerkskammer zugeordnet sind und wo der Manteltarifvertrag für das Kraftfahrzeuggewerbe greift, und zwischen Betrieben, die bei der Industrie zugeordnet sind, wo dann der Manteltarifvertrag der IG Metall greift. Das bedeutet also, dass es da ein Gefälle gibt in der monatlichen Vergütung, genauso gut wie in den Sozialleistungen.
Der Unterschied beträgt rund 200 Mark. Daran wird sich wohl vorerst nichts ändern. Denn eine gleiche Bezahlung der jungen Leute ist nicht geplant, auch wenn etwa die Ausbildungsdauer der meisten Lehrberufe mittlerweile angepasst wurde. Im Allgemeinen beläuft sie sich heute auf 3 bis 3,5 Jahre.
Lehrberufe im Wandel, ein Beitrag war das von Ludger Koch.
Deutschlandfunk.
Weimar liegt in der Gunst der Besucher Thüringens ganz oben. Kein Wunder, Johann Wolfgang von Goethe und Friedrich Schiller ziehen die Touristen magnetisch an. Bei so viel Interesse blüht natürlich auch das Geschäft mit den Andenken. Claudia van Laak über Goethe-Kitsch und clevere Geschäftsleute, die sich den Namen des Weimarer Klassikers als Warenzeichen haben eintragen lassen.
Dieses Baumesblatt, der vom Osten meinem Garten anvertraut. Goethes Gedicht über Gingo Biloba. Das zweigeteilte Blatt ist allgegenwärtig in Weimar. Kein Tourist darf die Stadt verlassen, bevor er oder sie nicht ein Ginkgo-Blatt aus Schokolade, Papier, Gold oder Silber gekauft hat.
Das sind geschnitzte Ginkgo-Blätter in den verschiedensten Größen, als Wandbild dargestellt, als Brieföffner dargestellt, die also hiermit vertrieben werden.
Ein Ginkgo-Glückstaler, Gruß aus Weimar. Kulturstadt Europas 1999 mit den beiden Bildern Goethe und Schiller drauf.
Auf jeden Fall ein Ginkgo-Blatt aus Gold oder Silber gefertigt. Jetzt gibt es in verschiedenen Ausführungen als Brosche, als Ohrring, als Ring, als Anhänger eigentlich alles, was Sie sich als Schmuck vorstellen können.
Naja, fast alles, was man sich als Schmuck vorstellen kann. Denn Klassikerliebhaber, Goethe-Verehrer und Weimar-Touristen sind konservativ. Ein Ginkgo-Blatt für den Bauchnabel oder die Augenbraue sucht man vergeblich.
Also das wäre vielleicht nicht so sehr zu empfehlen. Das sind dann doch mehr die Kreolen, die dann an der Augenbraue getragen werden. Das als Ginkgo-Blatt ist das noch nicht verlangt worden.
Dieses Baumesblatt, der vom Osten meinem Garten anvertraut. Wie sieht's denn aus bei den Ginkgo-Verkäuferinnen? Können Sie eigentlich das Gedicht aufsagen?
Nein, leider nicht.
Zum Rezitieren habe ich immer meine ältere Kundschaft, die das sehr gut können.
Nein, leider nicht. Ich weiß nur, dass es vom Ginkgo-Baum handelt, aber das Gedicht kann ich nicht auswendig.
Wer weniger von Ginkgo-Blättern hält und sich dafür lieber die echten Klassiker zu Hause aufs Klavier oder in die Schrankwand stellen will, dem kann geholfen werden. Wie wäre es mit 2 kleinen Büsten?
Zusammen, der Herr Goethe und Schiller, 22 Mark.
Wer etwas mehr Geld übrig hat und etwas Ausgefallenes sucht, die Hand von Anna Amalia, Herzogin von Sachsen-Weimar, in Porzellan gegossen, macht 38 Mark.
Das ist speziell für Idealisten oder für Künstler gedacht, die sich so eine Hand an zu Hause hinlegen, wo sie dann auch Ringe ranstecken können.
Helmut Heinze arbeitet in einem Andenken- und Geschenkeladen mit dem originellen Namen Ginko in der Weimarer Schillerstraße. Er und seine Chefin Vera Ziehan kennen ihre Pappenheimer. Welcher Weimar-Tourist was kauft, das wissen sie ganz genau.
Ja, der Studienrat, der geht schon eher in ein Bild vom Goethe-Gartenhaus zum Beispiel hier drüben. Die Schulklassen gehen dann eher auf die kleinen Untersetzer.
Und dann gibt's die Sammler, Mockertassen oder Gläser, natürlich mit dem Konterfei des Geheimrats.
In die Gläser, die ich aus Thüringen verkaufe, kann man etwas hineingeben, und zwar den Goethe-Sekt. Ob trocken oder halbtrocken, ist ihrem Geschmack dann überlassen.
Beim Wort Goethe-Sekt zuckt Marie-Louise Olge Müller innerlich zusammen. Die Marketingchefin von Goethe International hat ein waches Auge auf alle Produkte, die den Namen des Dichters führen. Ihre Firma hat sich nämlich den Namen Johann Wolfgang von Goethe beim Münchner Patentamt als Warenzeichen eintragen lassen für Spirituosen- und Konfiserieprodukte.
Die Idee hatte 1980 der Inhaber unseres Hauses oder Geschäftsführer unseres Hauses, Herr Klaus Meyer, ein deutsches Produkt im Spirituosenbereich zu kreieren, einen deutschen Weinbrand, der dem internationalen Qualitätsstandard entsprechen musste, sollte, und hat aus dieser Entwicklung her eben für diese Qualität auch einen würdigen Namen gesucht, der gleichzeitig international die Qualität mit dem deutschen Ursprung symbolisiert, und das war für ihn Johann Wolfgang von Goethe.
Goethe International vertreibt zurzeit einen Weinbrand und Quittenpastetchen unter diesem Namen. Schreibgeräte, Glas und Porzellan sollen demnächst folgen. Was macht denn Marie-Louise Olge Müller, wenn sie zum Beispiel in einem Weimarer Geschäft einen Goethe-Schnaps sieht?
Das ist eine harte Frage. Ein Warenzeichen muss eingehalten werden, das ist klar.
Sprich, Goethe International wird seinen Patentanwalt losschicken, dem Weimarer Geschäftsinhaber und dem Hersteller freundlich, aber bestimmt mitteilen, doch bitte den Goethe-Schnaps aus dem Regal zu nehmen. Ansonsten gibt's einen Prozess. Weimars Geschäftsleute ärgern sich über die Patentierung ihres Goethe, dazu noch von einer Hamburger Firma. Helmut Heinze, Verkäufer im Ginkgo-Laden.
Das ist eine Frechheit, würde ich sagen. Man kann sich den Namen Goethe nicht patentieren lassen. Goethe ist eine bekannte Persönlichkeit und weltbekannt. Und man kann nicht für sich in Anspruch nehmen, den Namen Goethe für sich nun zu vermarkten.
Hier irrt Helmut Heinze. Nicht nur er, auch die Klassikererben mussten mit Bedauern feststellen, dass das Münchner Patentamt den Namen Johann Wolfgang von Goethe als internationales Warenzeichen hat eintragen lassen. Jürgen Seifert, Präsident der Stiftung Weimarer Klassik, hat das Nachsehen.
Besonders glücklich sind wir natürlich nicht darüber, aber wir hatten keine Chance, das zu verhindern. Ganz abgesehen davon, dass im Jahre 83 die Stiftung noch gar nicht existiert hat. Aber ich muss dann auch feststellen, dass die anderen Goethe-Institute, wenn ich an das Hochstift in Frankfurt denke oder das Goethe-Museum in Düsseldorf oder die Klassiker-Einrichtung zu DDR-Zeiten, dass diese es nicht vermocht haben, diese Eintragung zu verhindern.
Doch die Stiftung Weimarer Klassik hat nicht die Hände in den Schoß gelegt. Sie ist ihrerseits dabei, sich alle Klassiker als geschütztes Warenzeichen eintragen zu lassen, und zwar für 400 verschiedene Papierprodukte. So führt Johann Gottfried Herder zum Beispiel die Nummer 3950-4258. Damit könnte die Stiftung jetzt einen Abfallsack unter dem Namen Herder verkaufen. Soweit wird es natürlich nicht kommen, aber einem T-Shirt mit dem Aufdruck I like Goethe ist Stiftungspräsident Seifert gar nicht abgeneigt. Wenn man es denn damit schaffen könnte, dass Einheimische und Besucher wenigstens ein Gedicht ihres Goethe auswendig könnten.
Ich wünschte mir eigentlich, dass aus diesem heraus der inhaltliche Anspruch an die Klassiker so weit daraus sich entwickeln ließe, dass man auch Goethe und Schiller und die anderen mehr liest als bisher, statt auf isst oder trinkt.
Goethe-Kitsch in Weimar, Claudia van Laak im Deutschlandfunk.